Literaturradio Bayern. Eine Sendung des Freien Deutschen Autorenverbandes. Heute.
Sie hören eine Lesung von Uwe Kulnig anlässlich der Finissage der Ausstellung des Künstlerkreises 83 im Michaelissaal der Jesuitenkirche St. Michael in der Münchner Innenstadt. Er liest aus seinem neuen Buch »Mir wird kalt«, einer Zusammenstellung seiner Lesungen zwischen dem Jahr 2010 und 2015. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Barbara Wagner, Flöte.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich. Sie haben ein kleines Programm vorliegen. Dort steht, wie mir wird kalt. Passt sehr gut zur Jahreszeit, zu dem, was wir gerade erlebt haben. Aber heute ist tatsächlich 18 Grad schon fast so, dass man sagt, mir wird kalt. Aber ich fange damit nicht an. Ich finde es langweilig, sich immer ins Programm zu halten. Ich fange mit einer anderen Geschichte an. Ich habe Nachtgeschichten geschrieben, mehrere an der Zahl. Die sind kurz. Sie sind auch bei YouTube zu sehen, noch nicht, aber sie sind noch nicht freigeschaltet. Und ich fange mal mit der ersten an. Sie heißt Das wird schon. Seit Tagen regnet es rotes Wasser. Das ist Wüstenstaub aus der Namib, stand in der Zeitung. Aber was ist, wenn der Staub in unser Getriebe kommt und Schaden anrichtet? Ach was, schrieb die Zeitung, das Wasser spült alles wieder sauber. Und wenn er nun die Menschen vergiftet? Das kann nicht passieren. Das Phänomen gibt es schon immer, stand auf Seite 1. Aber ist es nicht schlimm, wenn aus der Wüste weltweit der ganze Staub verschwindet? Macht euch keine Sorgen, die haben dort genug, stand auf Seite 2. Aber es tut sicher den Tieren auf den Weiden nicht gut. Fast nur noch Stallhaltung und Wildtieren macht's nichts, sagte Seite 4. Wir werden aber traurig bei so viel rotem Regen. Seht einfach Fernsehen oder geht ins Kino. Da ist weißer Strand und Sonne und blaues Meer, sagt die Werbung in der Zeitung. Und es hat sicher nichts mit dem Klimawandel zu tun. Der Klimawandel ist eine natürliche Sache. Der sorgt eben manchmal für Aufregung, stand in den Kurznachrichten. Immerhin sind doch auch schon Menschen gestorben. Nicht bei uns, sondern weit weg. Das hat alles nichts mit uns zu tun, kam im Fernsehen. Aber kann man denn gar nichts machen, damit es aufhört? Nein, die Wolkenfront zieht eben von Südosten hoch. Dummerweise hält sich Blut als Aerosol ein halbes Jahr in der Atmosphäre, aber das wird schon, sagen alle. Und jetzt wird mir kalt. Direkt vor meinem Ziel zirpen die ersten Heimchen unter der riesigen Eiche, deren Blätter in der Mittagssonne leuchten wie das Leben selbst. Ich überquere die Brücke über eine dreispurige Auffahrt zur Abtei hinauf und gehe direkt auf das schwere Tor zu. Es ist nur angelehnt und keine Klingel zu sehen, also stemme ich mich dagegen und ohne ein Geräusch lässt es sich so weit aufschieben, dass ich hineinschlüpfen kann. Unsicher betrete ich den Innenhof und bin umhüllt, ja gefangen von uralter Ruhe, die mich empfängt wie ein dickes, wollenes Tuch. Das Inneres vor dem Äußeren schützt, ja, aber mich fast auch ersticken will. Niemand ist zu sehen, Mittagszeit vielleicht. Zurückhaltend betrete ich den Kreuzgang und gehe nach einem Augenblick des Zögerns hindurch. Er endet im rechten Winkel zu einer Wand mit bis zum Boden reichenden Fenstern aus reinem Glas. Ich trete in die Wiese, die bis an diese Mauer reicht, und blicke durch eines der Fenster in den taghellen Raum. Er ist nicht breit, und mir gegenüber hängt ein großes Bild. Es zeigt offenbar genau den Raum, in dem es sich befindet und in den ich gerade hineinsehe. Hintereinander stehen in einer Reihe einige Sitzpulte und im Hintergrund ein gesondertes Stehpult, auf dem ein sehr dickes Buch liegt. Es ist dort mit einer Kette befestigt. Vielleicht ist es der Katalog des Bibliothekars. Auf dem Pult vor mir, ebenso wie auf dem Bild zu sehen ist, steht ein Lesegestell für das zu kopierende Buch. Genauso positioniert, dass alles so hell wie möglich ist. Ein Bogen mit einem schmalen, ausgeschnittenen Fenster bedeckt die Kopiervorlage, sodass der Kopist nur die jeweils zu schreibende Zeile sieht. Die vollkommene Konzentration auf das Geschriebene ist zugleich die vollkommene Abkehr von ihm. Kein Inhalt darf die Blicke des Kopisten verführen. Mein Blick geht zurück zum Bild. Mit feinstem Pinsel sind die Dinge gemalt, die für ein Skriptorium unumgänglich sind. Ich erkenne Lineale und Ahlen, die zum Stechen feinster Löcher in das Papier gebraucht werden, um kunstvoll Linien zu zeichnen. Filigranste Stahlfedern sind für diese Arbeit vorgesehen und Gewichte halten die Seiten des Buches auf dem Lesegestalt so, dass sie nicht umschlagen. Federn und Tinte entsprechen genau dem, was auch auf dem realen Pult vor mir steht. Aber der Platz davor ist leer. Hier sitzt kein Kopist wie auf dem Bild. Das tiefstehende Licht des Winters fällt auf die Abschrift, vor der ein Mönch mit blau gefrorenen Händen sitzt und trotzdem in ruhiger Hand gerade das Wort Rerum schreibt. Zwei Mönche stehen in seiner Nähe und sprechen in dieser Umgebung des völligen Schweigens in Gesten miteinander. Der Ältere mit dem fragenden Gesichtsausdruck macht das allgemeine Handzeichen für Buch und blättert imaginäre Seiten um, wobei die kalte Luft der Bibliothek seinen Atem sichtbar macht. Der Jüngere verzieht das Gesicht und steckt sich dabei zwei Finger tief in den Mund, als wolle er sich übergeben. Das ist das Zeichen für ein die Kirche besonders beleidigendes oder gar gefährdendes Werk, wie ich gelernt habe. Ich versuche zu erkennen, um welches Buch es sich handelt, das auf dem Bild kopiert wird. Mir werden die Füße schwer vom langen Stehen und Schauen, doch ich will wissen, was dort, obwohl gefährlich von dem mild lächelnden Mönch in der Eiseskälte des Raumes, durch dessen rückseitig liegendes Fenster ich Schnee fallen sehe, so wichtig ist, um dennoch kopiert zu werden. Das Licht wird immer schlechter und ich strenge meine Augen bis zum Wahnsinn an, um wenigstens den Namen des Autors entziffern zu können. Mir ist, als hänge mein Leben an diesem Wissen, und dann ganz langsam erkenne ich die Buchstaben Strich für Strich, Neigung für Neigung und auch die Bögen. Der Name entsteht und mit ihm die wirkliche Bedeutung des Originals, das hier kopiert wird. Lucrezi Icari. Und nun weiß ich es mit einem Mal, was hier vor mir liegt. Es ist das im Jahre 55 vor unserem Herrn in Hexametern verfasste Lehrgedicht in 14.000 Versen von Lucrez. Hierin ist die ganze Naturphilosophie Epikurs aufgeschrieben. Dieses Buch, genau dieses Buch wird das Mittelalter in die Renaissance führen. Wieso wird führen? Ich sitze doch gerade erst hier und schreibe es ab, weil der Fremde aus Italien es so dringend haben will. Ich schreibe es doch für ihn und weiß nicht, was es einmal bedeuten wird in der Welt, aber ich kopiere es. Meine Hände sind blau gefroren, ich spüre meine Füße nicht mehr, und was gäbe ich für eine Tasse warmer Milch aus dem Zenobium? Und mir wird immer kälter, aber ich schreibe weiter, solange das Licht hält. De rerum natura pertequoniam genus omnis animantum. Der Fremde wird warten müssen. Wir bleiben mit der nächsten Geschichte auch in Deutschland. Ich bin ja sehr viel unterwegs gewesen. Das heißt, ganz viele meiner Geschichten spielen irgendwo auf der Welt. Von Indien, Afrika oder Südamerika oder Mittelamerika, USA. Aber wir bleiben im Augenblick nochmal in Deutschland. Und die Geschichte heißt Die Zeichnung. Es war ein langer Weg bis an diese Küste. Nicht wegen der Entfernung, sondern wegen der vielen Jahre, die seitdem vergangen sind. Natürlich hatte ich keine Ahnung, ob die Bucht noch so aussah wie auf der Zeichnung, die zu Ludwig gehört hatte, wie sein Leben. Aber ich habe sie gefunden. Als ich die Zeichnung wieder sah, habe ich sie gestohlen. Ich konnte nicht anders. Sie durfte nicht noch einmal so viele Jahre im Museum bleiben. Zu oft hatte ich gesehen, wie Ludwig lächelnd seine Hand darauf legte und sie zärtlich berührte. Nun steckt sie tief in der Brusttasche meiner alten Kordjacke. Und dieser Strand ist eindeutig die Stelle, die auf der Zeichnung zu sehen ist. Der Strand ist steil und mit grobem Kies bedeckt. In Wellen senkt er sich zum Meer hinab. 10 Meter Höhenunterschied, vielleicht sogar 15. Ich bin angekommen. Alles ist richtig. Es sieht hier genauso aus wie auf der Zeichnung, nur das Mädchen fehlt. Ob es damals auch so windig war wie heute und ob Ludwig ebenso im Sturm geschwankt hat wie ich? Sind die grauen Wolken von Westen auf die Küste zugestürmt wie eben und kam die Gischt genauso zischend die Kiesel heraufgekrochen? Vielleicht. Sicher hat das Meer damals auch nach Tang und Ewigkeit gerochen. Ludwig hat es mir nicht erzählt. Auch weiß ich nicht, warum die Zeichnung das kleine Mädchen ausgerechnet an diesem einsamen Küstenstück zeigt. Ich weiß aber, dass es seine kleine Schwester war, die hier in der Bucht stand. Schräg hinter ihr nach Norden ins Landesinnere versetzt, blickt der Leuchtturm aufs Meer. Er sichert die Küste immer noch. Lange sehe ich aufs Wasser. Ein dumpfer Sog, den ich seit damals nicht loswerden kann und der von Schuld und Scham rührt, zieht mich in die Vergangenheit und ich bin, die ich heute hier endlich begraben will. Der Sturm schleudert Raubmöwen zu mir herunter. Ihr Schrei gellt in meinen Ohren. Ängstlich ducke ich mich weg. Ein zweiter Vogel rast an mir vorüber und sich lustvoll jagend fliegen sie hinaus aufs Meer. Einzelne Regentropfen peitschen mir das brennende Gesicht. Ich zittere. Es wird Zeit. Vorsichtig hole ich die Zeichnung aus meiner Tasche. Der Sturm reißt sie mir fast weg. Mit beiden Händen muss ich sie festhalten. Und zum 1000. Mal sehe ich sie an und wieder ist alles ganz nah. Ich sehe das Lager und wie wir versuchten zu überleben. Wir haben lange durchgehalten. Wir waren jung und stark und immer noch mutig. Zu Beginn des Winters bekam Ludwig eine Lungenentzündung. Jeden Morgen kamen die Häftlingsärzte in die Baracke und fragten, ob es Tote gäbe. Keine Toten heute, meldete der Älteste. Irgendwer krank? Niemand, kam es zackig hinterher. Sie schrieben 2 Nullen in ihr Formular, klappten die Mappe zu, wandten sich zur Barackentür und wollten gehen. Erleichtert sah ich in Ludwigs Richtung. Einer der beiden hat es gesehen. Und so fanden sie Ludwig hinter der Schmutzwäsche verborgen. Sie maßen Fieber unter der Zunge, fühlten den Puls und er musste das Hemd ausziehen, um sich abhorchen zu lassen. Da war's. Sie sahen sich an und grinsten. Der ist was für Dr. Blaha. Sie warfen Ludwigs Hemd auf den Wäscheberg, nahmen seine Arme und schleppten ihn zur Tür. Ludwig sah niemanden an, sondern blickte zu Boden, als sie ihn hinausbrachten. Stumm blieben wir zurück. Jeden Tag hingen wie beim Wäschetrocknen menschliche Häute auf Leinen vor der Totenkammer. Häute, die den Menschen von der Brust, dem Rücken, den Armen und den Händen abgezogen worden waren. Sie wurden präpariert und zu besonders feinem Leder gemacht. Aus diesem Leder wurden entsprechend den Bestellungen oder Schnittmustern der Lagerverantwortlichen Sättel, Reithosen, Handschuhe oder Bucheinbände gefertigt. Es war selbstverständlich, dass für diese Zwecke ausschließlich unbeschädigte Haut ohne Verletzungen, Geschwüre und ähnlich schädliche Merkmale verwendet wurde. Darum war es sehr gefährlich, wenn jemand im Lager zeigte, dass er noch eine schöne und gesunde Haut oder, so wie Ludwig, eine seltene, außergewöhnlich schöne Tätowierung hatte. Eigentlich wollte ich nie wieder in das Lager zurückkehren. Aber dann musste ich es doch tun. Ganz stumpf wollte ich bleiben, auf meinen Stock gestützt, einfach hindurchgehen, mich trennen von der Erinnerung, mich verabschieden von den Menschen, die hier geblieben waren. Weg damit, tot, fort und verbrannt. Im KZ Mauthausen-Gusen befand sich auch ein pathologisches Museum. In einer unbeaufsichtigten Ecke entdeckte ich Ludwigs Tätowierung. Sie war in einen Stickrahmen gespannt. Davor stand ein kleines Schild: Brusttätowierung, Mädchen am Strand, Mann, Name und Alter unbekannt, präpariert 2. Dezember 1944. Unbemerkt habe ich die Glastür der kleinen wackeligen Vitrine eingedrückt, hastig den Stickrahmen geöffnet und Ludwigs Haut in meine Jackentasche gesteckt. Jetzt kommt die Flut. Meerwasser umspült meine Schuhe und immer wieder sinke ich ein. Der Wind schiebt mich den Strand hinunter. Noch einmal sehe ich auf die Zeichnung. Gleich will ich seine Haut um einen Stein wickeln, eine feste Schnur darum binden, viele Knoten machen und sie ins Meer werfen. Ich will sie so weit werfen, wie ich es noch kann, und ich werde nicht hinsehen, wo er ins Wasser fällt. Ich werde nicht wissen, wo er ist, damit ich ihn nicht noch einmal mit meinem Blick verraten kann. Ja, nach diesem Thema ist immer ein bisschen schwierig weiterzumachen. Aber ich mache das mal so, dass Sie mich einfach vielleicht begleiten mitten nach Afrika hinein. Ein Teil meines Lebens war auch den Tieren gewidmet. Ich bin eigentlich Zoologe und ich war auch in Afrika und habe dort versucht, Geparden mit Telemetrie zu verfolgen und zu sehen, wie sie sich verhalten, was sie tun. Und diese Geschichte hat damit zu tun. Rauschen. Seit dem Morgengrauen kontrollierte ich die Lebendfallen für die Geparde. Aber außer einem Honigdachs, einem wilden, bissigen Vieh, das ich sofort freiließ, hatte ich nichts gefangen. Vor mir lag die Dornbusch-Savanne Namibias. Am Horizont schimmerte das von Jahrmillionen geschleifte Gebirge wie ein riesiges, kauerndes Tier. Wenige Pfade nur schlängelten sich durch das undurchdringende Gestrüpp und mit fingerlangen Dornen griffen die dürren Zweige nach jeder Kreatur. Aus der Steppe schauten die erodierten Reste eines Gebirges heraus. Bunte Flechten wuchsen auf Felsbrocken und auch tote Baumstämme lagen herum. Armdicke, scharfkantige Kristalle wuchsen aus dem Boden. Alles wirkte, als wäre es seit Ewigkeiten hier. Die Mittagshitze war gewaltig. Die Sonne blendete mich und ihr Feuer trocknete den Schweiß sofort. Der rote Staub brannte in meinen Augen und hinterließ einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Stundenlang war ich von einer Falle zur nächsten gefahren. In jede kam ein frischer Köder. Nachdem ich alle Fangplätze besucht und keinen Gepard vorgefunden hatte, dem ich einen Funksender umlegen konnte, stellte ich den Range Rover in den spärlichen Schatten einiger kleiner Tamariskenbäume. Inmitten von Staub und Hitze leuchteten ihre Blätter hellgrün. Winzige, strahlend gelbe Blüten hockten auf den Zweigen. Ein Termitenhügel stand am Rand der Tamariskengruppe. Er überragte mich ein ganzes Stück. Sie wachsen jede Nacht ein bisschen, diese tonnenschweren Gebilde aus rotem Sand und Termitenspeichel. Ich setzte mich auf den Boden, trank das warme Wasser aus meiner Feldflasche, lehnte mich an den Termitenturm, schloss die Augen und träumte mich in sein Inneres hinein. Es rauscht und wispert in jedem dieser Türme. Kleine, bleiche Kreaturen eilen unter der steinharten Hülle umher. Auf der Schattenseite ist es kühler unter der roten Haut der Hügel und das Rauschen ist stärker dort. Ich fühlte mich allein mit den unsichtbaren Wesen, die auf Millionen Beinchen im Dunkeln umherliefen. Und ich war glücklich hier, so herrlich weit von meinem Leben in Deutschland entfernt. Ein Geräusch schreckte mich aus meinen Gedanken und Träumen. Ich hatte es häufig gehört, wenn ich nach stundenlangem Warten am Wasserloch schon beinahe eingeschlafen war. Es verhieß unfehlbar, dass gleich ein großes Tier erscheinen würde. Dornenspitzen erzeugen dieses feine Sirren, wenn sie über das staubige Fell einer sich durch die Büsche drängenden Antilope oder eines Zebras kratzen. Ohne mich zu bewegen, öffnete ich die Augen einen Spalt breit. Nur wenige Meter entfernt von mir stand sie. Sie war allein, bewegte keinen Muskel und war einfach schmerzhaft schön. Die Silhouette voll Anmut und Kraft, das Fell grau, schwarz und weiß. Eine riesige Oryx-Antilope stand auf der Lichtung und wartete. Ihre Nüstern sogen witternd die Luft ein, doch der Wind stand günstig und sie bemerkte mich nicht. Reglos blieb ich sitzen und sah sie an. Die Antilope war perfekt. Die Beine in den Staub gestemmt, den Blick nach vorn gerichtet und die Muskeln angespannt, stand sie da. Wie Lanzen stachen die langen Hörner in den blauen Himmel. Ein mannshoher Viehzaun grenzt hier die ungeheuer weitläufige Farm, auf der wir unser Lager hatten, von der Umgebung ab. Für Rinder ist dieser Zaun unüberwindbar, aber für Zebras, Kudus und Buschböcke sind sie kein Hindernis. Oft hatte ich sie wie schwerelos über die Zäune hinwegsetzen sehen. Mit Kraft und Eleganz sprangen auch die gewaltigen Oryx über diese Hindernisse und setzten ihren Weg unbeeindruckt fort. Der Oryx-Bulle fixierte den Zaun. Er wollte springen. Langsam kam er in Bewegung. Er machte ein paar Schritte vorwärts, wurde schneller, konzentriert wie ein Springpferd vor einem Hindernis. Sein Schwanz peitschte die Luft, Er spannte den Körper, die Hinterbeine beugten sich, um sich sofort wieder zu strecken. Die Vorderhufe verließen den Staub und gerade als er absprang, störte ihn etwas. Sein Kopf ruckte in meine Richtung. Und während er vom Boden aufstieg, suchten seine Augen die Quelle der Störung. Der Sprung wurde halbherzig und fahrig. Das Tier sprang über den Zaun, senkte sich dem Boden zu. Dabei schlug sein linkes Hinterbein gegen den oberen Draht. Der Bulle verlor die Balance, geriet aus dem Gleichgewicht und fiel. Mit dumpfem Ton krachte er auf die Seite. Die Rippen schrammten über dem aus dem Erdboden ragenden Kristallnadeln. Der schwere Aufprall hämmerte die Luft aus den Lungen. Fellriss, Knochen brachen. Prasselnd rutschte der Oryx den Kopf voran in einen Dornbusch hinein. Ein Schrei! Nein, nicht das Tier schrie, ich war's. Und es riss mich nach vorn, als könnte ich damit irgendwas retten. Der Bulle starrte zu mir herüber und versuchte, auf die Beine zu kommen. Einmal, zweimal, dreimal, wütend zerfetzten seine Hörner den Busch. Abermals versuchte er, störend aufzustehen. Es ging nicht. Nun wurde es still. Und der Staub des Unglücks legte sich langsam. Das Tier kauerte am Boden. Wir zitterten. Vielleicht würde es jede Sekunde aufspringen und fortlaufen. Nein, nein, viel zu brutal war der Sturz gewesen. Und dann diese Stille, diese teilnahmslose Schweigen des glühend heißen Mittags. Nach einer Weile stand ich auf. Alles war verändert. Meine Zufriedenheit, die Ruhe des Augenblicks, die Schönheit des Tieres, das vielbeschworene Gleichgewicht der Natur, alles war zerstört. War ich schuld? Erneute vergebliche Versuche, auf die Beine zu kommen, zeigen, dass das Tier verloren war. Blutiger Schaum troff von seinen Nüstern. Rippen mochten gebrochen und in die Lunge gedrungen sein. Der Bulle atmete flach und hechelnd. Jetzt konnte ich erkennen, dass sein Knochen das Fell seines rechten Vorderlaufs durchbohrt hatten. Das ist das Aus für ein Huftier in der Wildnis. Das schöne Tiergesicht mit seinen schwarzen Augen blickte mich unverwandt an. Die Streifen, die den Tieren ihr unverwechselbares Aussehen geben, wirkten jetzt wie Tränen. Ich hörte nur das leise Diri, Diri, Diri der Steppenhühner und ein schweres Keuchen. Ich bin Wissenschaftler und habe normalerweise im Feld kein Gewehr bei mir. Nur ein Jagdmesser hing an meinem Gürtel. Natürlich hätten unsere Fährtensucher, die beiden Buschmänner, das Tier damit töten können. Aber ich könnte niemals in die Nähe dieses Bullen kommen, ohne von seinen spitzen Waffen zerrissen zu werden. Was konnte ich tun? Sterben kann lang dauern in der Wildnis, es sei denn, dass Löwen... Ach was, seit mehr als 100 Jahren gibt es im Süden Namibias keine freilebenden Löwen mehr. Und unsere telemetrischen Messungen zeigten, dass die Leoparden seit ein paar Tagen in den Bergen jagten. Und Geparde sind keine Gefahr für Oryx-Antilopen, nicht mal für so ein schwer verletztes Tier wie dieses hier. Also beschloss ich, im Camp Hilfe zu holen. Nach mehr als 3 Stunden waren wir zurück. Assa, einer der Buschmänner, die uns bei den Feldforschungen halfen, und Keith, der Farmbesitzer und Jäger, begleiteten mich. Ich hatte nicht gleich hergefunden. Wir mussten umständlich dem Zaun folgen, um an die richtige Stelle zu kommen. Endlich fand ich mich doch zurecht. Ich erkannte die Berge, das Tamariskengebüsch und den Termitenhügel. Wir hielten in einiger Entfernung. Der Buschmann ging voraus, wie immer, wenn wir uns wilden Tieren näherten. Büsche versperrten die Sicht. Assa stieg durch ein Loch im Zaun und schlich gebückt auf die angegebene Stelle zu. Als er freien Blick hatte, blieb er stehen und sah gespannt nach vorn. Langsam richtete er sich auf, hob die Hand und winkte uns heran. Krachend lud Keith sein Gewehr durch und schob mich hinter sich, bevor auch wir durch den Zaun kletterten. Der Bulle lag bewegungslos in seinem Blut. Seine Schnauze war zerrissen, die Lenden aufgebrochen, der Arm ist zerfetzt und der Darm herausgezerrt. Nur wenig Blut sickerte aus dem Kadaver. Das Vorderbein war an der Bruchstelle abgebissen und verschwunden. Der Hals zeigte oberflächliche Verletzungen, aber an der Kehle fehlte der Todesbiss. Aber es gibt doch gar keine Löwen mehr hier und ein Leopard hätte das nicht tun können. Wer? Wolf, sagte Assa. Wolf! Und noch etwas in der absonderlichen Sprache der Sandbuschmänner. Wolf heißt auf Afrikaans Hyäne. Ich hatte die Hyänen vergessen. Assa nahm sein Messer aus dem Gürtel bückte sich zu dem Kadaver hinunter. Frisches Fleisch für den Abend. Mein Blick blieb an dem Termitenhügel hängen, wo ich vor kurzem noch gesessen und den gewaltigen Oryxbullen beobachtet hatte. Im Hügel ging das Hasten der im Dunkeln hausenden Kreaturen unbeeindruckt weiter. Dieses lebendige Rauschen. Es geht weiter und weiter und weiter und... Dann gehen wir jetzt von Afrika nach China. Ich habe auch sehr häufig in China und es ist auch ein faszinierendes Land. Ich mag es sehr. Es ist fremd, es ist manchmal so fremd, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und vor allen Dingen ist auch die Lebensweise und das Verständnis für mich als klassischen Mitteleuropäer auch wirklich fremd. Und erst recht, wenn man sich mit der chinesischen Vergangenheit ein bisschen beschäftigt. Und unsere Geschichte führt uns jetzt zurück in die Zeit der Warlords vor dem chinesischen Kaiser, also weit, weit zurück. Die Geschichte heißt Fünf Zeichen. Als Chu Guangs Kopf gefallen, die Tür verschlossen, die Gegenwart und Zukunft endgültig eins waren, hatten sie begonnen, das Papier mit den Händen auszumessen. Sie hielt es mit der rechten Hand fest und maß mit ihrer schmalen linken. Drei Handbreit und der Zeigefinger und Mittelfinger entsprachen einem Kun und damit dem üblichen Maß für die Breite. Sie drehte das Papier, rollte es ab und maß seine Länge. Sie schwankte zwischen 14,5 Händen, also 4,5 Kun, und 18 Händen, also beinahe 6,5 Kun. Sie benutzte dieses besondere Papier aus Shuangshu für ihre Kalligraphie. Es trug Chu Guangs Wappen. Für General Yang, den neuen Besitzer des Hauses, hatte es keinerlei Wert, deshalb durfte sie es verwenden. Einmal, über 2 Jahre später, gab man ihr Papier mit der halben Breite und noch dazu mit ausgefranstem Rand. Offenbar hatte ihr Bewacher sich etwas davon mit einem stumpfen Messer abgeschnitten. Es hatte ihr einen Stich versetzt, weil die Symmetrie brach und sie die gewünschte Zeichenzahl diesen Tag nicht mehr erreichen konnte. Aber das blieb die einzige Abweichung, sonst verliefen alle Tage gleich. Morgens erhielt sie außer der Papierrolle ein kleines Tablett mit schwarz lackiertem Holz mit Pinsel, Farbstein und Tuschestäbchen. Sie kniete sich vor den niedrigen Tisch, brach einen winzigen Teil des Stäbchens ab, legte ihn in die Steinmulde, gab Wasser und Speichel darauf, zerrieb es, 10 Stunden gesungene Lieder lang, bis die Tusche fertig war und ein sanfter Moschusduft die Haut des einst Geliebten ins Zimmer brachte. Sie blickte auf die mattweiße, leicht strukturierte Papierfläche mit dem kostbaren Wappen ihres getöteten Mannes. Nach einer Weile traten, nur für sie sichtbar, kleine leuchtende Kästchen hervor. Sie wartete auf die feuchte Schwärze des Pinsels, wollte die Tusche trinken, Schatten, schwingende Linien mit spitzen oder stumpfen Enden und schmale Grate sollten einst werden mit dem Papier. Sie würde sich selbst hineinschreiben. Konzentriert hielt sie den Pinsel mit Daumen und Zeigefinger. Um eine noch ruhigere Hand zu bekommen, klemmte sie ihn außerdem zwischen Mittel- und Ringfinger. Sie tunkte den Pinsel in die Tusche, legte ihre linke Hand vor sich auf das Papier und stützte das Gelenk der rechten Hand darauf. Der Pinsel schwebte senkrecht über der Fläche. Chu Bao beugte sich vor, verharrte einen Augenblick, sah auf das oberste der kleinen Quadrate in der ersten senkrechten Zeile. Ruhe des Kranichs vor dem Stoß hatte ihr Lehrer diese Schreibposition genannt, und wie immer, wenn sie zu schreiben begann, lächelte das kleine Mädchen aus ihrer Erinnerung mit Chu Baos Lippen und ihre Augen, und sie wurde ruhig wie eine Flaumfeder in der Luft im Augenblick zwischen zwei Windstößen. Ihre Gedanken berührten das Papier und sie schrieben das erste Zeichen. Die Pinselspitze bildete ein Schwert, strich schwerelos von links oben eine Fingernagelbreite nach unten. Und es folgte das zweite Zeichen. Sie schrieb Zaun. Der Pinsel schwebte auf dem Ausgangspunkt des Schwertes und bewegte sich. Wenig Gewicht vermitteln, eine Fingerbreite nach rechts, und malte die Kurve, die daraus folgte, etwas breiter aus und zog im rechten Winkel hinab zum Grund. Nun entstand das dritte Zeichen. Die Pinselspitze hob sich, verband die Fußpunkte von Schwert und Zaun, ohne sie wirklich zu berühren, und ergänzte das Element um das Symbol Erde. Zusammen ergaben die drei Chiffren das vierte Zeichen. Das Quadrat. Es stand für Haus, für ihr einstiges, nun fremdes Heim und Gefängnis. Die Pinselspitze hatte aber noch zwei weitere Schatten bereit. Sie schuf das fünfte Zeichen. Der Pinsel setzte innerhalb des Vierecks unter der Mitte des oberen Striches an und schwang eine Linie sanft schräg in Richtung unten links. Rasch hängte sich ein kurzer, schmaler Grat an seine Mitte an und zeigte in die rechte untere Ecke. Eine Frau. So sah sie ihr Leben. In diesem undurchdringlichen Geviert aus Schwert, Zaun und Erde waren Gegenwart und Zukunft gefangen. 5 schwarze Schatten malten ein goldenes Verlies. Nie verbargen die dünnen Wände ihres Zimmers die wiederkehrenden Vorbereitungen zum Eintreffen ihres Herrn. Und so begann sie rechtzeitig damit, ihr wirkliches Leben mit den Fingernägeln von der Papierrolle abzutrennen. Winzige Bewegungen ihrer Nägel schnitten das Papier, wie scharfe Messer es getan hätten. Sie legte es zu den anderen und Chu Bao verbarg sich für viele Stunden zwischen ihnen, während ihr Körper sang und tanzte. Eines Tages erkannte sie, dass die unsichtbaren Flächen auf dem Papier selbst das vierte Zeichen, ihren Kerker, bildeten. So wurde das Zeichnen des Quadrats unnötig. Es reichten ihr 2 winzige Striche aus, um das Symbol für Gefangene darzustellen. Unzählige Male führte sie den Pinsel sanft und geschwungen, einen Fingernagel lang von oben rechts schräg um einen Wendepunkt nach unten links und von diesem Wendepunkt aus noch einen halben Strich nach unten rechts. Das Schriftzeichen hieß nun Frau, gefangene Frau. Bei der Anprobe eines neuen Kleides stahl sie eine Stecknadel. Von nun an mischte sie die Farbe mit so viel Blut, wie aus den winzigen Stichen nur fließen wollte. Die Leuchtkraft der Schriftzeichen änderte sich. Das Rot im Schwarz machte sie freier. Später versuchte sie ausschließlich mit Blut zu schreiben, aber es war mühsam genug, Blut aus sich herauszustechen. Ein Pinsel voller Blut aus 77 Nadelstichen reichte nur für 30 Zeichen. Doch sie entdeckte Stellen an ihrem Körper, wo das Blut ergiebiger floss. Die Schriftzeichen aus roten Schatten blühten auf dem Papier. Wenn ihr Herr nun kam, sah er leere Augen, hörte gläsernen Gesang, berührte blutleere Haut und küsste Moschuslippen. Eines kalten Abends vergaß er sein Messer in ihrer Kammer. Unbeirrt schrieb sie ihre roten Zeichen weiter. Je seltener der abendliche Besuch kam, desto größer wurden die Bögen, Grate und Striche. Das morgendliche Tablett kam. Die Grillen schwiegen. Chubao rollte das Papier ab und legte es vor sich auf das Tischchen. Sorgfältig löste sie das Wappen aus dem Papier, kaute es zusammen mit dem ganzen Tuschestäbchen und bedeckte ihre Lippen mit nach Moschus duftendem Speichel. Den Pinsel rührte sie nicht an, benutzte das Messer, legte es auf den Farbstein zurück, ließ Blut in ihre Hände fließen und begann. Nur ein großes Zeichen bedeckte das letzte Papier, Frau im Viereck. Es fehlte das Zeichen für Erde. Chubao war gegangen. Gehen wir nun aus China fort, aus ferner Vergangenheit und in die Gegenwart und besuchen einen Fluss, den jährlich Millionen Menschen besuchen. Nein, es ist nicht der Ganges. In Indien besuchen und so gut wie niemand nimmt ihn wahr, weil er hinter der Attraktion ist, die man dort besucht. Vielleicht, wenn Sie das nächste Mal da sind, gehen Sie auch einfach mal hinter die Attraktion. Die Geschichte heißt Der Stein und wie gesagt spielt sie in Indien. Unbeweglich fließt der Yamuna. In Jahrhunderten ist sein Silberspiegel braun geworden, wirft das Abbild in den Himmel für immer. Fest steht es am Ufer, doch der Wind will es fortwehen, mitnehmen, bläht die Lungen des Subkontinents, um es wegzufegen. Er beschwatzt die Wellen des Flusses, die Köpfe zu heben, das Ufer zu stürmen, ihr Bett zu verlassen. Wütend lecken sie das Weiß von den Mauern doch strahlender nur bleibt es zurück. Sie suchen den Weg in das Monument dieser ewigen Liebe. Hilflos rufen sie den Staub und schnürgelnd rast er über den weißen Berg hinweg, um doch nur das Wasser zu färben, den Fluss zu beschweren und das Weiß zum Gleißen zu bringen. Monsunberge füllen die Luft mit drohenden Türmen. Eng stehen sie und ihr Tränenregen wächst zu Katarakten. Sie peitschen das Mal mit Tonnen von Zorn. Nun endlich muss es doch zergehen wie Zuckerwatte im Kindermund. Alle Wasser brennen die Wächtersäulen, hetzen den Schlamm auf zur Drecksarmee. Mit braunen Armen umschlingen sie das Grab. Doch zu mächtig ist ihre Ohnmacht. Sie rufen die Sonne, den ewigen, schon den Baum marternden Stern. Brandscharfe Klingen schlagen willig auf das Glanzstück der Zeit. Es muss doch fallen, wie aller Menschen reiche. Aber marmorweiße Glätte schlägt sie zurück ins All. Nun endlich, doch nun endlich kommen die Giganten. Winzige Wesen mit wilden Herzen, Schuhe tragende Zersetzer des Schönen und doch seine Erbauer. Millionen erscheinen, staunenden Auges und offenen Mundes. Sie atmen, sie schmutzen, überrennen die Wege, Gänge und Kammern, schleifen den Marmor. Gierige Blicke saugen an jeder Kante und müde ächzt ein Stein. Im Kuppelzenit ist ein winziger Riss. Der Wind fand ihn nicht. Der Staub entdeckte ihn nicht, kein Tropfen rann hindurch. Die Sonne hat ihn übersehen und dennoch löst sich der Stein. Langsam rutscht er der Erdkraft folgend. Sein Marmorgesicht ist weiß wie das Antlitz der Frau im Schoß des gewaltigen Grabes, doch wartet. In wenigen Jahren wird er sich lösen, in der Unschuld der ewigen Gesetze 50 Meter hinabfallen. In rasendem Sturz, nicht zögernd, nicht abweichend von der senkrechten Bahn, wird er es treffen, das geometrische Zentrum des Werkes. Er wird den hölzernen Sarg durchschlagen und es zerstören. Das unsterblich schöne Gesicht von Mum Taj Mahal.
Thank you.
Wir kommen zur letzten Geschichte und kommen auch wieder zurück nach Deutschland. Es ist schon ein Weilchen her und ich muss zwei Sätze wirklich sagen über denjenigen, um den es hier in dieser Geschichte geht, weil ihn vielleicht nicht jeder kennt. Es geht um Georg Friedrich Lichtenberg. Er lebte 1742 bis 1799, war erster deutscher Professor für Experimentalphysik und er entdeckte den Elektromagnetismus, vieles über das Licht und auch über die Schwerkraft. Er war ein sehr kluger Literat und hatte einen ausgeprägten Buckel. Und er schrieb diese berühmten Sudelbücher, die sind wirklich sehr lesenswert. Es taucht ein Titel in Latein hier drin auf, das ist letztendlich der Titel des Werks, seines Hauptwerks über die Elektrizität. Die Geschichte heißt Der Buckel oder Dämon der Wissenschaft. Die Ärzte nennen es Kyphoskoliose, Affen hießen es einen Buckel. Zusammen waren wir Georg Christoph Lichtenberg, Georg außen, Christoph innen. Georg musste atmen, essen und das Blut bewegen. Ich kauerte zusammengezogen, winzig verpackt im Hautsack unseres Rückens. Wir waren beisammen, wie verbacken, konnten leben, sein und denken. Während er alles tat, was man tun muss, ließ ich es geschehen. Und manchmal drückte ich auf seine Lungen und das Herz. Ich sei seine Last, warf er mir vor. Ich hätte Schuld an seinem schweren Leben. Er wolle tauschen, sagte, ich hätte den besseren Teil für mich. Ich müsse nicht niesen, spucken oder schwitzen, dürfe nur genießen und würde durchflossen von Nahrung, Wärme und schützender Scham. Ha, war meine Antwort, ich kaure hier und muss dich stützen, dich treiben, deine Suche lenken und dich ertragen, während du mich tragen darfst. Meine winzigen Beine baumeln aus dem Buckel in deinen Leib und massieren die Därme für gute Verrichtung. Meine Finger massieren deine Gedanken. Ich schiebe Ideen in den Klumpen hinter deinen Augen. Ja, ich bin ein winziger Hühne in seinem Körpersack. Sähen Sie mein Gesicht, wüssten Sie, dass ich in ihm wäre. Ich, der Dämon der Wissenschaft. Ich sehe keinem in die Augen, muss heimlich denken und treiben und planen. Einst, dachte ich, sie hätten mich entdeckt. Doch wenngleich mich Georg mit dem Gehrock deckte wie eine blutige Melone, hatte ich doch Angst. Gefährlich war ich für die Heuchler, hässlich unter der Haut, unter dem Gehrock, unter der Sonne und einem Schatten. Nur nachts, wenn die Kerze erlosch und wenn Christoph auf der Seite lag, damit die Luftnot wich, dann fühlte ich mich nicht greulich. Selbst wenn wir zusammen nackt vor dem Spiegel standen und er sein Halbprofil sah und mit lauernden Augen zu mir blickte, auch dann war ich nicht hässlich. Denn es geschah nur in Hellmondnächten, ohne Kerzenlicht, im schwachen silbernen Schein des Gestirns. Denn wir verstehen etwas vom Licht. Ich schob es in sein Gehirn, mal Wellen, mal Teilchen. Ich konnte es nicht wagen, es vollends zu entzaubern. Sie hätten mich, nein, uns verflucht. Ich flüsterte es nur unter dem menschlichen Leder, damit er wenigstens ahnte. Reflexionen waren es, woran wir dachten. Lichtreflexionen und die Physik der Welt. Aber da waren sie schon wieder, die harten Hände der Kirche, die nach mir fühlten, mich zu entdecken, mich aufzuspüren, zu entlarven in meinem Versteck. Was würde er tun, fänden sie mich? Mich, der seine Forschung trieb, seine Physik von dem Meta befreite, Lahrvater verstieß, den Aberglauben verbannte, der meine Existenz zu solchen rechnen wollte, die man am besten verbrennt, herausschneidet und dann zusammen mit seinem krummen Körper allein ließe, so dass er sich nicht mehr in meinem Denken spiegeln könne. Was, wenn sie ihm seine Ideen nähmen, mich aus seinem Hirn exorzierten, so dass die Wahrheit aus ihm herausfiele wie Kohlen aus einem kaputten Sack? Die weiblosen Hände der Priester tasteten forschend nach mir. Sie fanden mich nicht, weil ich mich nicht regte und schwieg und Georg mich rechtzeitig wegdrehte, als sie ihre Finger und Augen und Münder in seinen Geist senkten, um nach meiner Absicht zu greifen. Ich hauchte auf ihre misstrauischen Augen, auf dass sie blind beschlugen und Georg sich erregte vor Angst. Arme Teufel, wo ihr jetzt seid, da bin ich längst gewesen, schrieb er ins Sudelbuch. Da war das Zimmer, wo er die kleine Stechardin traf und liebte oder doch berührte und liebte oder nur berührte und sie Georg anfasste und er mich vergaß. Wenn dieses kleine, weiße, nackte Kind nach ihm tastete und er für Sekunden und Minuten seine Nase in ihren Beinwinkel steckte, sich fest roch und glaubte, ertrinken zu müssen wie ein kleines Tier, das in einer Träne ertrinkt, und ich ihm über die Schulter und auf ihre Brüstlein, nein, nicht sah, sondern nur ihre thermische Textur, ihre Präsenz fühlte, sie anatomisierte, filter und absorbierte, so wie ein Blick die Lichtstrahlen in das Hirn dringen lässt und all dies ihm zeigt, wie sie wirklich war. Ein Konstrukt, ein Gemisch, ein Batzen Fleisch, eine biophysikalische Masse. Doch all das war nichts gegen die Augenblicke, da wir den alten, wuchtigen Labortisch vor unserer gewölbten Brust wieder einmal auf die isolierenden Platten starrten und er dabei staunte, wie es uns in den Sinn gekommen war, was der kleine Blitz anrichtete, und er jetzt ahnte, was kommen würde. Nun verstand er die Strahlen der Platten, die fortstrebenden Linien vom Zentrum des Lichts, nichts, die elektrisch geworfenen Figuren der Spannung, und wir sangen zusammen das Lied De Nova Methodo Naturam Ac Motum Fluidi Electrici Investigandi. Die Wege werden breiter, je näher man der Wahrheit kommt. Wir drängten voran. Was steht rechts und links, wenn der Weg breit wird wie die Welt? Erkenntnis und Verstehen? Vorwärts im Gewitter, furchtbar und schön war die Kraft und Gewalt, und der Blitz schlug alles klein und drang das Eisen brennend in die Erde, wie meine Ideen in seinen Geist, und es kam ihm die Erkenntnis. Neue Weiberhände trösteten seine Haut. Elisabeths Augen sahen meine Finger um Georgs Hals, blickten durch seine hellen auf meine toten Augen und meinen blinden Willen. Ihre Furcht war bei mir, ihr Leben bei ihm. Es fraß an ihr, zu entdecken, was ich bin und mit ihm tat. Ich wisperte es Georg zu, er schüttelte verzweifelt den Kopf, bis mir schwindlig wurde in meinem Hautsack. So hetzten wir zur nächsten Erfindung. Ein mächtiger Geist war es, den wir im Knall zu Wasser machten. Es schreckte uns sehr, ließ uns zittern vor Kraft. Rasch weiter, er musste erkennen, verstehen, forschen und schreiben. Sind wir nicht wie die Polaren, plus E und minus E, wie die elektrischen Pole, Georg und Christoph? Mussten nicht gerade wir sie entdecken, erfinden? Dann kamen die Gedanken, die Wörter, die Worte, die Sätze und die Ideen, und wir schrieben, nein, er schrieb, was ich dachte, voraus in die neue Zeit mit vielen glitzernden Wörtchen. Das Asthma ward schlimmer und Georgs Zeit schwand. Nun beulte sie stärker die Haut unter dem Gehrock und ich zog die Gedanken aus seinem Kopfe. Seine Hülle verfiel, wie ich wuchs, mich schmetterlingshaft reckte und Georg verlassen wollte. Nun, wie ist es, wenn die Haut auf dem Rücken reißt, lieber Georg, und die Wirbel knirschen, lieber Georg, und ich hervorkrieche nach 57 Jahren? Wie ist es, wenn der Professor voller Geist, Vernunft, Wissen und Klarheit, voller Worte und Klänge, Bücher und Papiere, mir das Zepter erstattet? Wie sieht's aus, wenn ich mich verzerrten Gesichtes als Dämon der Erkenntnis herauswinde aus der Gestalt dieses Kerls, dieses Monstrums, dieses Etwas, das sie Gelehrten nennen? Wie ist es, wenn ich, der aus dir machte, was du warst, in der Welt gehe? Nass und bleich, glitschig und furchtbar für vielerlei Augen, bohrte ich mich aus dem Alten ins Neue. Die Emergenz eines Dämons, den er fühlte seit Anbeginn, der in seinem Hirn, Herzen und Buckel kauerte, flüsterte, zerrte, drängte und kämpfte, sein Leben lang neue Gedanken und Gefühle, Qualen, Lüste und Gier nach Wissen erzwang. Der von ihm fraß wie von Aas, dass er sein würde, wenn ich ginge, endlich ginge. Dämonen sind immer unschuldig. Ich bin unschuldig und suche nach Hirnen für diese Sucht nach der Wahrheit, nach dem neuen Erforscher des Lichts. Wer würde es sein? Faraday? Röntgen? Maxwell? Wie funktioniert die Welt? Gelächter kommt aus der Hall of Fame der ungeborenen Wissenschaftler. Thank you. Vielen herzlichen Dank.
Sie hörten eine Lesung von Uwe Kulnig. Er las aus seinem neuen Buch »Mir wird kalt«. Die Lesung wurde musikalisch begleitet von Barbara Wagner. Flöte.